zur physikalischen Chemie. Wir sind inzwischen bei echter Chemie angekommen und beschreiben echte Moleküle. Jetzt geht's los, H2-Molekül, Sie sehen, das H2-Molekül besteht aus zwei Wasserstoffkernen. Wasserstoffkerne sind einfach positiv geladen, sind einfach Protonen und zwei Elektronen. Und Sie sehen hier immerhin schon ein Geflecht von verschiedenen Linien. Diese Linien geben wieder alle elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen den geladenen Teilchen, die es da gibt. Wir können also den Hamilton-Operator aufstellen. Das ist nicht furchtbar schwierig, das müssten Sie können. Sie müssten wieder alle kinetischen Beiträge und alle potenziellen Beiträge in Operatorenform zusammenfassen und aufschreiben. Und dann können Sie sowas wie H Psi gleich E Psi schreiben und können versuchen, diese Differentialgleichung zu lösen. Das ist nicht einfach, geht tatsächlich analytisch nicht. Deswegen verwenden wir Näherungsverfahren. Das heißt, wir versuchen, eine Eigenfunktion zum Hamilton-Operator dieses H2-Moleküls zu finden, die der Eigenfunktion nahe kommen. Und da kann man sich jetzt überlegen, mit welchem Modell man einsteigt. Und es gibt tatsächlich zwei wesentliche Modelle, die ich Ihnen gerne nacheinander präsentieren möchte. Das erste Modell ist das sogenannte Valenzbindungsmodell. Das steht hier. Und der Ansatz hierbei ist, dass wir die genährte Eigenfunktion dadurch beschreiben, dass wir die Wasserstoffatomorbitale, und da wir uns für die niedrigste Energie interessieren, die Wasserstoff 1s-Atomorbitale nehmen, und zwar einmal für den Kern A und einmal für den Kern B. Die können Sie hinschreiben, die können Sie durch so einen Variationsparameter noch ein bisschen tunen, wenn Ihnen das was hilft, aber im Wesentlichen ist das klar. Und der Ansatz ist jetzt der, wir sagen, wir haben einmal die Situation, dass wir das erste Elektron dem Kern A zuordnen und sagen, das wird beschrieben durch ein wasserstoffähnliches Orbital um Kern A und das Elektron 2 dem Kern B zuordnen oder auch andersrum. Jetzt wissen Sie, dass eine solche Orbitalwellenfunktion total antisymmetrisch sein muss beim Austausch von zwei Elektronen. Und zum Glück haben wir nicht nur die Ortswellenfunktion, sondern auch noch die Spinwellenfunktion. Die steht hier. Und da sehen Sie, ist die Variante, dass entweder Spin 1 Spin up ist und Spin 2 Spin down oder umgekehrt. Und das negative Vorzeichen hier wählen wir deswegen, dass sich das Gesamtvorzeichen der Funktion Psi umdreht, wenn wir alle Einsen und Zweien tauschen. Das könnten wir eben noch mal im Gedankenexperiment überprüfen. Wenn Sie hier die 1 und die 2 tauschen, finden Sie hier vorne das, was momentan noch hier hinten steht. Und wenn Sie hier die 1 und die 2 tauschen, finden Sie hier hinten das, was momentan noch hier vorne steht. Das heißt, diese beiden Terme ändern ihre Reihenfolge. Die sind aber mit einem positiven oder mit einem Plus verbunden und damit ändert es am Gesamtvorzeichen gar nichts. Hier hinten aber tauschen Sie durch Tausch der 1 und 2 auch die Reihenfolge der Terme. Es steht aber hier ein negatives Vorzeichen dazwischen, sodass Sie damit insgesamt die Wellenfunktion antisymmetrisch gestalten. Und das ist analog zum Pauli-Verbot, dass Sie da, dass Sie durch die Antisymmetrie der Wellenfunktion das Pauli-Verbot gewährleisten. Dann stehen da noch Vorfaktoren drin. Dieser Vorfaktor hier normiert uns die Wellenfunktionen hier. Und dieser Vorfaktor normiert die Spinwellenfunktionen hier hinten. Die Frage war, könnte ich nicht auch mir eine antisymmetrische Wellenfunktion basteln, bei der ich hier hinten ein Plus dazu schreibe und hier ein Minus? Ja, das geht, würde in dem Fall aber zu einer höheren Energie führen. Und das ist sozusagen das Ergebnis für die niedrigste Energie. Okay, ich schreibe Ihnen mal zum Vergleich das Molekülorbitalmodell dazu und dann können wir die miteinander vergleichen. Es ist ein bisschen subtil. Der Unterschied ist, fällt einem nicht sofort ins Auge. Deswegen gebe ich mir Mühe, den rauszuarbeiten. Und zwar ist die Idee jetzt, dass wir zunächst mal ein Ein-Elektronen-Molekül-Orbital aufstellen. Ein Ein-Elektronen-Molekül-Orbital. Das kommt Ihnen nicht so spanisch vor. Also wenn Sie sich an die Atome denken, dann haben wir da zunächst auch einfach mal irgendwelche Wasserstofforbitale aufgeschrieben und haben die nachher für die Mehrelektronenatome einfach nacheinander mit Elektronen aufgefüllt. Und ganz genauso kann man es auch für das Molekül machen. Das Molekülorbital könnte sowas heißen wie Sigma G1S. Das ist einfach nur ein Name, mit dem können Sie noch nicht so viel anfangen. Wir haben aber noch ein Kapitel Molekülorbitale, da werden wir mit Ihnen über diese Nomenklatur sprechen. Das ist einfach nur der Name für das Molekülorbital. Und um nochmal ganz klar zu machen, dass es sich hier um ein Ein-Elektronen-Molekülorbital handelt, schreibe ich hier hinter in Klammer nochmal eine 1. So, und dieses Ein-Elektronen-Molekülorbital schreibe ich als Vorfaktor 1 durch Wurzel 2 plus 2 SAB, Klammer auf, Phi H1SA1 plus Phi H1SB2. Klammer zu. Jetzt steht hier eine 1, nochmal dieses eine Elektron und jetzt steht hier doch eine 2 und die ist natürlich blöd, es gibt nur ein Elektron. Also das können wir vielleicht mal farbig verbessern. So, das ist der wesentliche Unterschied zwischen den Molekülorbitalen und dem Valenzbindungsmodell. Das hier beschreibt eine Wellenfunktion, bei der das Teilchen, das eine Elektron, in einem Überlagerungszustand ist zwischen ich bin vielleicht am Kern A oder ich bin vielleicht am Kern B. Das ist aus quantenmechanischer Sicht überhaupt gar kein Problem. Ja, das haben wir schon zigfach diskutiert, dass Sie von einem Teilchen nicht so genau wissen, welchen Impuls es hat oder wo es ist oder und so weiter. Das ist also eine Überlagerungsfunktion, ist quantenmechanisch überhaupt gar kein Thema. Und hier wenden wir das an und sagen, wir bilden uns ein Molekülorbital, bei dem wir sagen, das Elektron, was in diesem Molekülorbital sitzt, ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei Kern A und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an Kern B. Und das ist ein Unterschied zu unserem Valenzbindungsmodell, wo wir sagen, wir haben entweder Teilchen 1 an Kern A und Teilchen 2 an Kern B oder umgekehrt. Hier ist das eine Teilchen, ich muss da natürlich noch mehr dazu schreiben, verteilt auf beide Kerne. Um jetzt weitermachen zu können, brauche ich einen kleinen Einschub und der Einschub heißt Slater-Determinante. Das gibt Diagonale minus Diagonale. Ne? Das wäre also sowas wie A11 mal A22 minus A12 mal A21. Haben Sie auch mitbekommen, wie man zum Beispiel eine 3-Kreuz-3-Determinante ausrechnet? Das hat Ihnen scheinbar gut gefallen. Ja? Okay, dann spare ich mir das. Also Sie können mit Determinanten umgehen. Und jetzt ist die, dass Sie eine Slater-Determinante für n Elektronen aufschreiben können. Und zwar bekommen Sie eine Slater-Determinante für n Elektronen immer als n Kreuz N-Matrix. Und ich schreibe Ihnen einfach ein Beispiel hin. Sie bekommen eine Wellenfunktion Psi für sehr viele Elektronen, für n Elektronen, indem sie folgendes Rezept verwenden. Sie normieren mit 1 durch Wurzel n Fakultät und bilden dann eine Determinante, die eben eine n Kreuz n Determinante ist, und fangen jetzt an, Zeile für Zeile die einzelnen Elektronen aufzuschreiben. Also zum Beispiel, Elektron 1 ist in Orbital Phi 1 und hat Spin-Up. Das heißt, der erste Eintrag wäre Phi 1, 1, Alpha 1. Der zweite Eintrag ist Phi 1, 1, Beta 1. Der dritte Eintrag wäre dann Phi 2, 1, Alpha 1 und so weiter. Und der letzte Eintrag ist dann Phi M 1, Beta 1. Also Sie müssen hier in dieser Zeile n Einträge machen, bei der Sie das erste Elektron durch alle möglichen Einstellungen durchschieben. Beginnt mit Phi 1 und dann immer abwechselnd Alpha Beta bis Phi M Beta. Die zweite Zeile ist für das zweite Elektron. Also zum Beispiel Phi 1, 2, Alpha 2 und so weiter bis Phi M 2, Beta 2. Und es geht jetzt immer so weiter bis Phi 1 für das n-te Elektron, Alpha N bis immer so weiter Phi M N Beta N. Und das ist die Slater-Determinante. Die können Sie ausrechnen. Und dann kommt raus eine Wellenfunktion Psi für n Elektronen, die, und das ist eigentlich das Faszinierende, die dann total antisymmetrisch bezüglich des Austauschs von zwei Elektronen ist. Das heißt, wenn Sie eine antisymmetrische Wellenfunktion konstruieren wollen, schreiben Sie die Slater-Determinante auf, rechnen die aus und bekommen eine antisymmetrische Wellenfunktion. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Beispiel ist Helium. Und das ist natürlich ein Zwei-Elektronen-Atom. Und ich kann mir jetzt überlegen, wie muss die Wellenfunktion aussehen. Ich kann die aufschreiben. Das ist eine Wellenfunktion Psi für das erste und das zweite Elektron. Die ist gegeben als 1 durch Wurzel 2, das ist die Normierung. Und jetzt schreibe ich die Determinante auf. Das erste Elektron kann im 1s-Orbital sein, mit dem Spin Alpha. Der zweite Eintrag ist 1s1-Beta1. So, und Achtung, die Determinant ist eine n-Kreuz-n-Matrix, n ist 2, das heißt, hier hört die erste Zeile schon auf. Jetzt schreibe ich die nächste Zeile für das zweite Elektron, die ist dann 1s2-Alpha-2, 1s2-Beta-2. Die kann ich jetzt ausrechnen. Dann steht da 1 durch Wurzel 2 mal Klammer auf. Jetzt nehme ich die erste Diagonale, 1s1 Alpha 1, 1s2 Beta 2, minus die zweite Diagonale ist 1s1 Beta 1, 1s2 Alpha 2. Und das ist jetzt die antisymmetrische Singulett-Wellenfunktion für die Elektronen im Helium. Jetzt endet mein Einschub. Und wir machen weiter bei unserem H2-Molekül. Und bei dem H2-Molekül hatten wir, um es nochmal zusammenzufassen, einmal das Valenzbindungsmodell genommen. Und jetzt sind wir mittendrin im Molekülorbitalmodell. Und im Molekülorbitalmodell haben wir damit begonnen, eine Ein-Elektron-Molekülorbital aufzuschreiben. Das sieht so aus. Und jetzt möchte ich gerne die Molekülorbitale mit Elektronen füllen. Und das ist genau das gleiche, wie ich beim Helium die Atomorbitale mit Elektronen gefüllt habe, möchte ich jetzt beim Molekül die Molekülorbitale mit Elektronen füllen. Und Sie ahnen es schon, wir brauchen die Slater-Determinante. Das heißt, zurück zu H2. Wir schreiben die Wellenfunktion im Molekülorbitalmodell hin für die Elektronen 1 und 2. Wir schreiben den Normierungsfaktor hin, 1 durch Wurzel 2, Determinante. Wir haben zwei Elektronen, das heißt, wir schreiben eine 2-Kreuz-2-Determinante und wir fangen an damit, das erste Elektron in das erste Molekülorbital zu packen. Das erste Molekülorbital steht hier. Wir haben das Sigma G1s genannt. Dann ist der erste Antrag in der Slater-Determinante Sigma G1s 1 Alpha 1. Und der zweite Eintrag in der ersten Zeile ist eben damit Spin-Down, also Sigma G1s 1 Beta 1. Brauchen wir noch die zweite Zeile der Determinante für das zweite Elektron. Ist dann also Sigma G1s 2 Alpha 2 und der letzte Eintrag ist Sigma G1s 2 Beta 2. Diese Determinante kann ich ausrechnen und bekomme Sigma G1s 1 mal Sigma G1s 2 mal Klammer oder mal 1 durch Wurzel 2 Klammer auf und dann haben wir Alpha 1 Beta 2 minus Alpha 2 Beta 1. Das kommt dadurch zustande, dass wir sagen, die Sigma G1s und die Alphas und Betas sind normiert. Und damit Psi normiert ist, muss ich hier ein 1 durch Wurzel 2 hinschreiben. Und das können Sie sofort, ohne groß drüber nachzudenken, mitnehmen, weil vor der Slater-Determinante ein 1 durch Wurzel n Fakultät steht. Und n ist die Elektronenzahl und im H2-Molekül ist die Elektronenzahl 2. Und 2 Fakultät ist 2, sodass ich dann ein 1 durch Wurzel 2 automatisch oder gratis für die Normierung geliefert bekomme. Gratis ist nicht umsonst sozusagen. Gut, dann der Unterschied zwischen den Modellen. Hier oben steht die Wellenfunktion im Valenzbindungsmodell und hier steht die Wellenfunktion im Molekülorbitalmodell. Der Unterschied ist, dass ich hier oben Atomorbitale verwende, in die ich meine Elektronen einsortiere. Und hier unten habe ich mir Molekülorbitale konstruiert, in die ich meine Elektronen einsortiere. Das ist der entscheidende Unterschied. Natürlich steht in diesem Sigma G1s stecken auch wieder die Atomorbitale drin. Also ich könnte jetzt für Sigma G1s das hier wieder einsetzen. Das Was können wir eigentlich machen? Also jetzt einsetzen der Atomorbitale in die Molekülorbitale. Dann bekommen wir Sigma G1S1 mal Sigma G1S2 als. Und jetzt setze ich diese Formel hier ein. Ich kriege für das Sigma G1S1 kriege ich den Vorfaktor. Für das Sigma G1S2 kriege ich den gleichen Vorfaktor. Das heißt, dieser Vorfaktor quadriert gibt dann 1 durch 2 plus 2 SAB. SAB, Sie erinnern sich, war das Überlappintegral. Und dann setze ich zunächst ein für Elektron 1 ein Phi H1SA1 plus Phi H1SB1. Das ist jetzt der Ausdruck für Sigma G1S1. Und jetzt multipliziere ich das Ganze mit dem gleichen für das Elektron 2, Phi H1SA2 mal plus Phi H1SB2, Klammer zu. Das kann ich jetzt ausmultiplizieren. Der Vorfaktor bleibt der gleiche. 1 durch 2 plus 2 SAB mal Klammer auf. Und jetzt gilt eben erster Summand mal erster Summand und so weiter. Ich bekomme dann also ein Phi H1SA1 Phi H1SB2 plus Phi H1SB1 mal Phi H1SA2 plus Phi H1SA1 mal Phi H1SA2 plus Phi H1SB1 mal Phi H1SB2. Also, dass Sie den Überblick behalten, wir haben zwei gemischte Terme. Nämlich einmal Elektron 1 am Kern A, Elektron 2 am Kern B und umgekehrt, nämlich Elektron 1 am Kern B und Elektron 2 am Kern A und gleichnamige Terme, also Elektron 1 und Elektron 2 am Kern A und der zweite gleichnamige Term, Elektron 1 und Elektron 2 am Kern B. Wir haben hier die gemischten Terme. Und da die gleichnamigen Terme. Vergleichen wir jetzt bitte nochmal das Valenzbindungsmodell mit dem Molekülorbitalmodell. Sie sehen im Molekül, oder ich fange mit dem Valenzbindungsmodell an. Hier haben wir ein Elektron entweder dem Kern A oder dem Kern B zugeordnet. Und hier sehen Sie, haben wir die gleiche Situation, ein Elektron an einem Kern, anderes Elektron am anderen Kern, aber zusätzlich auch noch die Möglichkeit, dass wir beide Elektronen am gleichen Kern haben. Wenn Sie möchten, könnte man sich vorstellen, dass man diese Situation hier vielleicht irgendwie chemisch so darstellen würde. Und bei dieser gelben Variante hier hätten wir sowas wie ein H plus H minus oder auch ein H minus H plus. Weil eben bei diesen gelb markierten Termen hier beide Elektronen an einem Kern sind und der andere Kern leer ausgeht. Jetzt können wir mit diesen genährten Wellenfunktionen mal Energien ausrechnen und dazu brauchen wir den Hamilton-Operator. Und das ist eine hübsche Übung. Wir können den Hamilton-Operator für das H2-Molekül aufschreiben. Der Hamilton-Operator ist gegeben als minus h quer Quadrat durch 2 mal die Masse des Protons, Laplace-Operator A plus Laplace-Operator B, das sind die kinetischen Energien der beiden Kerne, minus h quer Quadrat durch 2 mi Laplace E1 plus Laplace E2. Das ist der Beitrag der kinetischen Energie der Elektronen. Minus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0. Und jetzt kommen die ganzen Beiträge der Coulomb-Wechselwirkung. Das ist 1 durch R A1. Das ist also der Abstand zwischen Elektron 1 und dem Kern A, plus 1 durch RA2, das ist der Abstand zwischen Kern A und Elektron 2, plus 1 durch RB1, plus 1 durch RB2, das sind die Wechselwirkungen der Elektronen mit dem Kern B, minus 1 durch R1,2, das ist die Elektron-Elektron-Abstoßung, die mit beiden negativen Vorzeichen hier ein positives Vorzeichen bekommt, so wie es für einen abstoßenden Term gehört. Und dann haben wir noch ein plus e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch Groß R, das ist die Kern-Kern-Abstoßung. Jetzt können wir mit diesem Hamilton-Operator und dieser genährten Wellenfunktion die Energie ausrechnen. Dann würden wir die Energie bekommen für das Molekülorbitalmodell. Wir würden wieder die Born-Oppenheimer-Näherung verwenden. Das heißt, wir würden davon ausgehen, dass sich die Elektronen auf einer anderen Zeitskala als die Kerne bewegen. Das heißt, wir würden für ein festes Groß R die Energien ausrechnen, dann das R ändern und so weiter. Und wir können das Gleiche machen, indem wir die Energien ausrechnen für die genährte Wellenfunktion im Valenzbindungsmodell. Sie sehen in Rot LCAOMO. Das steht für Linearkombination von Atomorbitalen zu Molekülorbitalen. Das ist also unser Molekülorbitalmodell. Und dann sehen Sie hier dieses H plus H, das ist unser Valenzbindungsmodell. Und wir sehen, dass die exakte Rechnung hier in Blau angegeben ist. Und Sie sehen, alle drei Kurven sind vergleichsweise vernünftig. Im Sinne von, wir haben bei kurzen Kern-Kern-Abständen eine hohe Energie, wir finden Energieminimum, das heißt, unsere Moleküle sind stabil, die Bindungslänge wird durch alle drei Kurven ähnlich angegeben, 75 Pikometer oder sowas. Und Sie sehen, dann läuft hier die Energie dann für größere Kern-Kern-Abstände wieder nach oben. Es gibt einen entscheidenden Nachteil der LCAOMO-Theorie hier. Sie sehen, die liegt energetisch viel zu hoch im Vergleich zu der korrekten Lösung. Der Grund ist, wenn Sie die Dissoziation von H2 angucken, werden Sie niemals finden, dass Sie die beiden Elektronen an einem Kern haben und der andere Kern ohne Elektronen davon spaziert. Also das ist ja ein Teil, also Sie sehen es hier nochmal gezeigt, 2H plus H plus H minus, Das waren diese Terme, die ich in Grün und Gelb gerade eben auf der Tafel markiert hatte. Und da sehen Sie, das ist offensichtlich kein günstiges Modell. Da kriegen wir eine große Diskrepanz, aber trotzdem insgesamt wird die Bindung von H2 einigermaßen gut beschrieben. Die Frage ist, wie kann man zur Slater-Determinante? Die Slater-Determinante ist ein Kochrezept, was Ihnen hilft, eine antisymmetrische Wellenfunktion zu konstruieren. Und dieses Kochrezept funktioniert so, dass Sie Zeile für Zeile die einzelnen Elektronen abarbeiten. Erste Zeile, erstes Elektron, zweite Zeile, zweites Elektron und so weiter. Und dann setzen Sie das erste Elektron mit wachsender Spaltenzahl sozusagen, vielleicht kann ich irgendwo auch hinzeigen, dann wird es noch klarer. Also, erste Zeile, erstes Elektron, zweite Zeile, zweites Elektron und so weiter. Und jetzt füllen Sie einfach Orbitale auf, egal ob Moleküle oder Atomorbitale. Und Sie fangen an mit dem ersten Elektron im niedrigsten Orbital, Alpha. Erstes Elektron im niedrigsten Orbital, Beta. Erstes Elektron im zweitniedrigsten Orbital, Alpha und so weiter. Bis erstes Elektron im m-ten Orbital, Beta. Also der Eintrag direkt hier vor wäre Elektron 1 im m-ten Orbital Alpha. Das machen Sie für das zweite, das dritte und so weiter bis fürs n-te Elektron. Dann haben Sie die Slater-Determinante und dann rechnen Sie die Slater-Determinante aus und bekommen dann automatisch eine Wellenfunktion geliefert, die, ohne dass Sie irgendwie darüber nachdenken mussten, antisymmetrisch ist. Und das Beispiel hatte ich Ihnen für Helium gezeigt, wo man eben dann genau die Wellenfunktion für Helium bekommt, so mit der Antisymmetrie, die man braucht. Die Frage war, warum steht hier ein M und kein N? Das sehen Sie. Das liegt daran, dass M ungefähr nur N halbe ist. Warum? Weil Sie für jedes Orbital, zum Beispiel für das Orbital Phi 1, haben Sie zwei Einträge. Einmal den mit Alpha und den mit Beta. Und deswegen ist zumindest für gerade Ns m gleich n halbe. Wir haben ungefähr die erste Hälfte dieses schönen Sommersemesters damit verbracht, zu verstehen, wie man beschreiben kann, wie Moleküle funktionieren. Nämlich mit Hilfe von Quantenmechanik. Und im zweiten Teil des Semesters soll es im Wesentlichen darum gehen, wie können wir denn experimentell etwas über Moleküle erfahren. Sie wissen, alle Moleküle sind so klein, dass wir sie nicht sehen können. Trotzdem vermitteln Ihnen ja die Dozenten hier doch ein relativ überzeugtes Bild vom Aussehen dieser Moleküle. Also, Sie haben wahrscheinlich Veranstaltungen, in denen werden lauter Strukturformeln an die Tafeln geschrieben und Sie lernen dann, wie die ganzen Komponenten heißen und so weiter. Die Frage ist ja, woher weiß man denn, was für eine Struktur so ein Molekül hat? Und darauf gibt es eine Hauptantwort. Fast alles, was wir über Moleküle wissen, wissen wir aus spektroskopischen Experimenten. Und deswegen können Sie sich wahrscheinlich zusammenreimen, dass Spektroskopie offensichtlich was ist, was für Fächer im chemischen Kontext sehr, sehr wichtig ist. Außerdem kann man noch sagen, dass Spektroskopie eine große Stärke des Fachbereichs Chemie in Konstanz ist. Wir haben mit Andreas Zumbusch jemanden, der optische Spektroskopie macht, mit Karin Hauser jemanden, die Schwingungsspektroskopie macht. Wir haben mit dem Michael Kovermann, Professor für Kernspinresonanzspektroskopie. Ich habe eine Professur, die heißt Spektroskopie komplexer Systeme. Also Spektroskopie scheint irgendwie wichtig zu sein. Die Christine Peter, unsere Professorin für theoretische Chemie, ist eine Expertin für Beschreibung von Spektroskopie mittels Theorie. Also Sie sehen, ein großer Schwerpunkt. Und am Freitag nächste Woche, also heute in einer Woche, ist, ich hatte es schon mehrfach angekündigt, unsere Begutachtung zu unserem Cluster ChemLife. Da fahren 15 Leute nach Bonn, um dort den Gutachtern vorzustellen, was wir vorhaben. und hoffen dann eben 43 Millionen zu bekommen, um das machen zu dürfen. Und da ist auch ein ganz großer Anteil Spektroskopie dabei. Also, zusammengefasst, akzeptieren Sie bitte, Spektroskopie ist wichtig. Und dementsprechend Kapitel 4, Spektroskopie. Grundlagen. Spektroskopie ist die Lehre von der Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit Materie. Wir beschäftigen uns hier mit Molekülspektroskopie, das heißt der Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Molekülen. In einem naiven Bildchen könnte man ein Spektroskopie-Experiment so aufmalen, dass man irgendwie eine Kiste hat, in der sind diese Moleküle irgendwie drin. Und vor einiger Zeit hätte man hier links noch eine Glühbirne hingemalt, um elektromagnetische Strahlung zu symbolisieren. Sie sind so jung, dass Sie nicht mehr wissen, was eine Glühbirne ist. Deswegen mache ich einfach nur irgendwie, da geht elektromagnetische Strahlung rein und da hinten kommt elektromagnetische Strahlung wieder raus. Und dann habe ich hier hinten einen Detektor und hier eine Strahlungsquelle. Und ich kann jetzt messen, wie viel von der elektromagnetischen Strahlung, die hier reingeht, kommt hier hinten auch wieder raus. Und zwar in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Warum sollte nicht alle elektromagnetische Strahlung, die hier vorne reingeht, hier hinten auch wieder rauskommen? Weil die Moleküle elektromagnetische Strahlung absorbieren können. Und jetzt müssen wir in ein Photonenbild wechseln. Nehmen wir an, Sie schreiben für die Moleküle, die hier drin stecken, den Hamilton-Operator auf. Dann können Sie sich die Energieeigenwerte zu diesem Hamilton-Operator ausrechnen. Und diese Energieeigenwerte können Sie darstellen als Energieniveaus auf einer Energieskala. Das ist ziemlich wichtig. Deswegen würde ich Sie da bitten, irgendwie eine clevere Frage zuzustellen. Also nochmal, Sie haben aus der Quantenmechanik akzeptiert, dass ein Molekül nicht jeden möglichen Energiewert besitzen kann, sondern nur quantisierte Energieniveaus einnehmen kann. Und diese quantisierten Energieniveaus ergeben sich als die Energieeigenwerte, also die Eigenwerte zum Hamilton-Operator. Das sind diese hier. Das Molekül kann nicht eine Energie aufweisen, die irgendwo dazwischen liegt. Soweit, so gut? Irgendeine Frage dazu? Nein. Jetzt kommt hier elektromagnetische Strahlung. Diese elektromagnetische Strahlung besteht aus Photonen. Und jedes Photon hat eine Energie. Wir haben das beim photoelektrischen Effekt diskutiert. Also jedes dieser Photonen hat eine Energie E-Photon von H, Plancksches Wirkungsquantum, mal μ, Frequenz der Strahlung. Und wenn jetzt die Photonenenergie gerade der Energiedifferenz zwischen zwei solchen Energieniveaus entspricht, dann kann das Molekül Energie aufnehmen, das Photon wird absorbiert und das Molekül ist in einem höheren Energieniveau. Wenn das Photon aber zum Beispiel nur 90% dieser Energiedifferenz aufweist, dann kann das Photon nicht absorbiert werden. Und dann geht das Photon einfach durch. Das heißt, Sie können, wenn Sie für verschiedene Wellenlängen dieses Experiment machen, dann können Sie sehen, Photonen welcher Wellenlänge werden von Ihren Molekülen absorbiert. Und daraus können Sie sich überlegen, wie die Energieniveaus liegen müssen von Ihren Molekülen. Und da Sie ja die Energieniveaus in Abhängigkeit vom Hamilton-Operator ausrechnen können, können Sie dann zum Beispiel sehen, was für eine Bindungslänge hat das Molekül oder wie stark schwingt das Molekül, wie gut rotiert das Molekül und so weiter. Das können Sie dann alles damit ausrechnen. Das ist die grundlegende Idee von Spektroskopie. Die Frage ist, kann das Photon nur dann absorbiert werden, wenn der Energieunterschied genau passt? Oder wie ist es, wenn es auch zum Beispiel einen größeren Wert gibt? In erster Näherung ist die Antwort nur dann, wenn der Energieunterschied genau passt. Es stimmt nicht hundertprozentig, aber ziemlich ordentlich. Ja, bitte? Also ist die Frage, welche elektromagnetische Strahlung Sie verwenden? Das ist eine unglaublich gute Frage, weil sie mich direkt zu meiner nächsten Folie bringt. Also die Frage war, welchen Teil des elektromagnetischen Spektrums verwendet man? Und dazu muss ich zunächst Ihnen sagen, was gibt es denn an elektromagnetischen Strahlen? Das hier ist das elektromagnetische Spektrum, aufgetragen in Wellenlängen. Also sprich, hier links sind kurze Wellenlängen, hier rechts sind große Wellenlängen. Was bedeutet das bei einer kurzen Wellenlänge, die Photonen eine hohe Energie haben? Also hochenergetische Strahlung, niederenergetische Strahlung. Und dann sehen Sie, dass wir mit den Augen nur einen relativ kleinen Bereich des elektromagnetischen Spektrums nämlich wahrnehmen können. Das ist der des sichtbaren Lichtes von blau bis rot. Und langwelliger an rot schließt sich der Infrarotbereich an. Und kurzwelliger als violett ist der ultraviolette Bereich. Und dann sehen Sie, haben wir noch Mikrowellen, Radiowellen, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung. Und je nachdem, was Sie über Ihr Molekül lernen wollen, nehmen Sie unterschiedliche Strahlungsarten. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, wie die elektronische Struktur ist, nehmen Sie irgendwas hier im UV-Bereich. Wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Molekül rotiert, nehmen Sie Mikrowellen und so weiter. Das würde ich gerade eben noch mal ein bisschen kontrollierter aufschreiben. Die Frage war, ist es möglich, wenn ich genug Energie zur Verfügung stelle, zum Beispiel von diesem Grundzustand aus gleich in weitaus höher angeregte Energieniveaus zu springen? Das kommt drauf an. Bei manchen Prozessen geht es, bei manchen nicht. Wir werden uns damit beschäftigen. Also das Stichwort ist da Auswahlregeln. Es gibt für spektroskopische Übergänge Auswahlregeln, die Ihnen sagen, was ist denn erlaubt an Übergängen unter der Bedingung, dass die Energie von Photonen zur Verfügung gestellt wird. Ich würde gerne noch die Gleichung aufschreiben, dass c die Lichtgeschwindigkeit gegeben ist als Lambda mal Nü, wobei Nü die Frequenz und Lambda die Wellenlänge ist. Und die Lichtgeschwindigkeit ist konstant und damit sehen Sie eben, dass langwellige Strahlung eine niedrige Frequenz hat und kurzwellige Strahlung eine hohe Frequenz hat. Und so ein Spektroskopiker-Spleen ist es, dass man nicht von Wellenlängen spricht, sondern von Wellenzahlen. Und Wellenzahlen ist gerade 1 durch die Wellenlänge. Und wir sagen, dass die Wellenzahl als Nü quer angegeben wird. Und Nü quer ist gerade 1 durch Lambda. Und die Dimension von Nü quer ist oft sowas wie 1 durch Zentimeter. Und die Lichtgeschwindigkeit ist 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Das ist so ein bisschen unnützes Faktenwissen. Und dann können wir jetzt zum elektromagnetischen Spektrum kommen. Fangen wir an mit Radiowellen. Wir fangen also auf der langwelligen Seite des Spektrums an und Radiowellen liegen in einem Wellenlängenbereich von 1 Meter bis 10 Kilometer. Und was Sie üblicherweise kennen, sind Ultrakurzwellen, UKW. Und die sind 1 Meter bis 10 Meter. Was für Frequenzen stecken zum Beispiel im UKW-Bereich dahinter? Typische Radiofrequenz. Frequenzen würde man in sowas wie 1 pro Sekunde angeben, also in Hertz. Und üblicherweise strahlt Ihr Sender wahrscheinlich bei 96,1 Megahertz. Das haben Sie schon mal irgendwo gehört, natürlich, ja? Okay. Wissen Sie, für welche Spektroskopiemethode man Radiowellen verwendet? Also die Antwort ist für NMR-Experimente, für NMR-Spektroskopie. Und Sie haben noch nie was über NMR-Experimente gehört, nehme ich an. Okay. Wir haben momentan 5 NMR-Spektrometer, die bei 400 MHz arbeiten und 2 NMR-Spektrometer, die bei 600 MHz arbeiten. Und beides liegt eben im Radiowellenbereich. Und es ist noch ein Geheimnis, aber Ihnen verrate ich es. Wir werden dieses Jahr noch ein 800 MHz NMR-Spektrometer kaufen. Gut. Dann haben wir den Mikrowellenbereich. Mikrowellen sind zwischen einem Millimeter und einem Meter. Wissen Sie, welche Wellenlänge Ihre Mikrowelle zu Hause hat? Ja, bitte? Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit hat Ihre Mikrowelle eine Wellenlänge von 3 Zentimetern. Und zwar deswegen, weil man im Zweiten Weltkrieg Radartechnologie entwickelt hat für die deutschen Panzer. Und die hat man im X-Band entwickelt, das entspricht gerade einer Wellenlänge von 3 Zentimetern, und war deswegen wahnsinnig fit in der ganzen Mikrowellentechnik, genau für diese 3 Zentimeter Wellenlänge. Und das hat man sich zunutze gemacht und stattet deswegen praktisch alle üblichen Mikrowellen-Haushaltsgeräte auch mit 3 Zentimeter aus. Damit ist eigentlich alles gesagt, was ich über das Kochen weiß. Und wir können... wir müssten vielleicht noch sagen, was für eine Spektroskopiemethode kann man mit Mikrowellen betreiben? Es gibt zwei wichtige. Das eine ist sogenannte Rotationsspektroskopie. Und das andere ist Elektronenspinresonanzspektroskopie, ESR. Das ist das, was meine Arbeitsgruppe macht. Dann haben wir den Infrarotbereich. Infrarot ist alles zwischen 780 Nanometern bis hin zu einem Millimeter. Und Infrarotlicht verwendet man, um Molekülschwingungen anzugucken. Also ich schreibe mal dahinter Schwingungsspektroskopie. Dann haben wir den sichtbaren Bereich. Ich kürze es mal mit VIS für Visible ab. Der liegt zwischen 380 Nanometern und 780 Nanometern. Und den UV, den ultravioletten Bereich, zwischen einem Nanometer und 380 Nanometer. Und wenn Sie mal den UV und den VIS-Bereich zu UV-VIS zusammenfassen, dann kann man sagen, dass man damit elektronische Spektroskopie betreibt. Wenn Sie jetzt also versuchen würden, Leute aus dem Fachbereich bestimmten Wellenlängen zuzuordnen, wäre also die Antwort UKW Michael Kovermann für NMR-Spektroskopie, Mikrowellen Malte Drescher für ESR-Spektroskopie, Infrarot Karin Hauser für Schwingungsspektroskopie und UV-VIS Andreas Zumbusch für elektronische Spektroskopie. Wenn in einem Spektroskopie-Experiment ein Molekül ein entsprechendes Photon absorbiert, dann hat es danach mehr Energie. Und die Frage ist, wo drin steckt diese Energie? Und das würde ich gerne auch systematisch mit Ihnen durchgehen. Was kann passieren? Eine Möglichkeit ist, dass das Molekül Translationsenergie aufnimmt, sich also bewegt. Wir müssten kurz diskutieren, wie viele Freiheitsgrade es dafür geben würde, für die Translation. Dafür gäbe es drei Freiheitsgrade, nämlich in der X-Richtung, in der Y-Richtung und in der Z-Richtung. Also ich schreibe mal vielleicht auf energetische Freiheitsgrade. Und da wäre das erste Translation. Das wären drei Freiheitsgrade. Was hätten wir sonst noch an Freiheitsgraden? Ja, bitte. Rotation und Vibration, genau. Rotation und Vibration. Bei den Rotationsfreiheitsgraden sehen Sie auch wieder drei Stück. Wir haben einmal eine Rotation um die Z-Achse, einmal eine Rotationsmöglichkeit um die X-Achse und einmal eine Rotationsmöglichkeit um die Y-Achse. Das sind drei Freiheitsgrade. Es gibt eine Ausnahme, nämlich dann, wenn Sie lineare Moleküle haben, wie zum Beispiel dieses hier, da haben Sie eine Rotation um die Hochachse, so. Sie haben eine Rotation um die Achse, die auf Sie zuzeigt. So, aber Sie können keine Rotation haben um eine Achse, die parallel zur Molekülachse geht, weil also Sie sehen keine Rotation, ja? Obwohl ich das Molekül drehe. Sie könnten eine Rotation nur sehen, wenn an irgendeiner Stelle irgendwie ein roter Punkt oder sowas dran wäre, was auf dem Molekül natürlich nicht stattfindet. Deswegen haben Sie für Rotationsfreiheitsgrade 3 bzw. 2 für lineare Moleküle. Okay, und jetzt gab es irgendeine Frage dazu. Ja, bitte. Also die Frage war, was ist ein Freiheitsgrad? Vielleicht kann man es sich so klar machen. Wenn Sie ein Objekt haben, nehmen wir doch zum Beispiel an, eine internationale Raumstation, die sich irgendwie bewegt und Sie wollen wissen, wie viel kinetische Energie hat die. Dann können Sie sich die kinetische Energie ausrechnen für die Bewegung in die X-Richtung. Ein halb Masse mal Geschwindigkeit in x-Richtung zum Quadrat. Das wäre der erste Beitrag. Der zweite Beitrag wäre für die Bewegung in die y-Richtung und der dritte für die in die z-Richtung. Und diese drei Beiträge können Sie einfach addieren und die entsprechen diesen drei Translationsfreiheitsgraden. Jetzt kann die Raumstation auch noch rotieren und zwar auch um drei Achsen. Das wären dann die nächsten drei Freiheitsgrade. Also, ich habe jetzt keine besonders gute Definition geliefert, aber vielleicht so ein Gespür dafür, worum es da geht. Ja. Jetzt kommt noch Vibration. Vibration können Sie für ein zweiatomares Molekül sich leicht vorstellen. Sie haben Atom 1, Atom 2 und jetzt kann eben hier kann dieses Molekül schwingen. Das wäre ein Vibrationsfreiheitsgrad. Okay. Was wäre mit einer Schwingung, bei der dieses Atom hoch und runter schwingt und dieses Atom hoch und runter. Also sowas. Ist das auch ein Schwingungsfreiheitsgrad? Nein, weil das eine Rotation ist. Können Sie das sehen? Okay. Gut. Halten wir fest, beim zweiatomaren Molekül haben wir nur einen Schwingungsfreiheitsgrad, nämlich diesen hier. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie ein dreiatomares Molekül haben, ist es ein bisschen schwieriger. Ich kann es pantomimisch nicht mehr vorführen oder nur sehr begrenzt. Also ich weiß nicht, ob ich mich so lächerlich machen will, aber also stellen Sie sich zum Beispiel CO2 vor und stellen Sie sich jetzt sehr abstrahiert meinen Kopf als Kohlenstoffatom vor und dann haben Sie irgendwie sowas und dann wäre ein Schwingungsmodus zum Beispiel so oder sowas, ja. Okay, da kann es schon komplizierter werden. Ja? Also Wasser könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, wenn mein Kopf Sauerstoff ist und dann haben Sie irgendwie die zwei, naja, okay. Und dann könnten Sie zum Beispiel so eine Biegeschwingung vorstellen oder auch eine Streckschwingung. Also da gibt es verschiedene Schwingungsmoden. Und ich würde gerne mit Ihnen diskutieren, wie viele Schwingungsmoden es gibt. Und das ist ein einfaches Abzählspielchen. Und zwar können wir statt die Molekülfreiheitsgrade insgesamt anzugucken, können wir auch die Freiheitsgrade für jedes Atom angucken. Und jedes Atom hat drei Freiheitsgrade. Das kann sich nämlich in drei Richtungen, x, y und z, bewegen. Das heißt, ich habe insgesamt dreimal n Freiheitsgrade, wenn n die Anzahl der Atome ist. Also nehmen wir ein Beispiel, wir haben ein atomares Molekül, dann wäre 3n, 3 mal 1, also 3, ich habe 3 Freiheitsgrade. Dieses eine Atom kann sich nämlich nur in x, y und z Richtung bewegen. Es kann nicht rotieren, es kann nicht vibrieren. Nehme ich ein zweiatomares Molekül, habe ich 3 mal 2 Freiheitsgrade, das sind 6 Freiheitsgrade. Das zweiatomare Molekül kann sich in drei Raumrichtungen bewegen, x, y und z, das sind 3 von den 6 Freiheitsgraden. Dann habe ich noch 2 Rotationsfreiheitsgrade. Ein zweiatomares Molekül ist immer linear, deswegen bleiben nur 2 übrig. Es sind insgesamt 5. Und dann bleibt noch ein Freiheitsgrad übrig und das ist der Schwingungsfreiheitsgrad. Für ein dreiatomares Molekül hätte ich 9 Freiheitsgrade, 3 für die Translation. Wenn es gewinkelt ist, 3 für die Rotation. Und dann bleiben noch 3 übrig für 3 Schwingungsmoden. Also, was will ich Ihnen sagen? Dass die Anzahl der Freiheitsgrade entweder für die Vibration 3n-6, für gewinkelte oder 3n-5 für lineare Moleküle ist. Dann können wir außerdem noch haben elektronische Anregungen. Da haben Sie ein gutes Gespür dafür, was das bedeutet. Nehmen wir an, Sie haben ein Mehr-Elektronen-Atom und jetzt können Sie durch eine Anregung eines dieser Elektronen in ein höheres, bisher unbesetztes Orbital anregen. Dann steigt die Energie des Gesamtmoleküls und dann haben Sie eine elektronische Anregung. Und der letzte Punkt, den ich hier gerne notieren möchte, ist Orientierung von Spins. Im Magnetfeld. Also Sie wissen schon, es gibt Elektronenspins. Wir werden feststellen, es gibt auch noch Kernspins. Wenn Sie die in äußeres Magnetfeld stecken, dann können Sie Energie in das Molekül stecken, indem Sie die Kernspin-Orientierungen ändern. Wir werden es ausführlich diskutieren. Dann muss ich, glaube ich, noch kurz darauf eingehen, wie man eine elektromagnetische Welle auch noch beschreiben kann. Wir springen jetzt zwischen einem klassischen und einem quantenmechanischen Bild. Das hier ist eine Darstellung für eine klassische elektromagnetische Welle. Sie sehen hier tatsächlich noch die Lichtquelle, eine Ausbreitungsrichtung und dann sehen Sie in schwarz eingezeichnet eben das elektrische Feld, was zu einem Zeitpunkt für verschiedene Orte unterschiedliche Werte annimmt und dann senkrecht darauf in rot gezeichnet das Magnetfeld. Das ist was, was Ihnen aus der Schule bekannt ist. Und in vielen Fällen wirkt vor allem das elektrische Feld mit dem Molekül. Ich gebe Ihnen ein naives Beispiel. Nehmen Sie an, Sie haben ein zweiatomares Molekül mit Partialladungen und stellen sich vor, Sie packen es in einen Plattenkondensator, der hier positive und hier negative Ladung aufweist. Und an diesem Plattenkondensator wird eine Wechselspannung angelegt. Dann sehen Sie, dass in diesem Fall hier das Molekül gestreckt werden würde, weil die positive Partialladung zur negativen Kondensatorplatte gezogen werden würde und umgekehrt. Und in dieser Situation würde das Molekül gestaucht werden. Und jetzt legen wir in unseren Spektroskopie-Experimenten die Moleküle nicht in einen Plattenkondensator, sondern wir bestrahlen sie mit einer elektromagnetischen Strahlung. Und nochmal einen Schritt zurück. Die elektromagnetische Welle hat eben ein E-Feld, was oszilliert. Und dieses zeitlich oszillierende E-Feld, das ist hier eingetragen, wirkt in Analogie zu diesem Plattenkondensator auf das Molekül und regt in diesem Fall zum Beispiel eine Molekülschwingung an. Das ist so das naive, klassische Bild von Spektroskopie. Dann würde ich gerne mit Ihnen diese drei Prozesse besprechen, die für Spektroskopie sehr wichtig sind. Sie sehen, ich habe ein Energieniveausystem, das sind diese horizontalen Linien hier. Das sind die Energieeigenwerte Ihres Moleküls. Jetzt können wir schon ein bisschen mehr dazu sagen. Nehmen wir an, wir wollen hier zum Beispiel Schwingungsspektroskopie betreiben. Dann würden Sie diese Energieniveaus dadurch bekommen, dass Sie den Hamilton-Operator aufstellen für die Schwingung von zum Beispiel Kernen. Das könnten Sie zum Beispiel mit Hilfe eines harmonischen Oszillatormodells machen. Oder Sie interessieren sich für eine elektronische Anregung, dann wären diese Energieniveaus hier zum Beispiel die Energieniveaus in Ihrem Molekülorbitalmodell. Ich will aber ganz abstrakt und allgemein darüber reden. Unser Molekül sei zunächst im Grundzustand. Das Molekül kann jetzt angeregt werden, indem es ein Photon, was einfällt, absorbiert. Und wenn die Energiedifferenz stimmt und die Auswahlregeln zulassen, dann wird unser Molekül das Photon absorbieren und sich in den angeregten Zustand begeben. Wenn das Molekül im angeregten Zustand ist, dann kann ein Prozess auftreten, der spontane Emission heißt. Spontan heißt, das Molekül entscheidet sich spontan in den Grundzustand zurückzufallen. Dazu muss es Energie loswerden und die Energie wird es los, indem es ein Photon emittiert. Dann haben wir den dritten Prozess, der heißt stimulierte Emission. Das bedeutet, unser Molekül befindet sich bereits im angeregten Zustand. Und jetzt kommt was Komisches. Jetzt kommt ein Photon eingefallen, was die Energiedifferenz zwischen dem angeregten und dem Grundzustand aufbringen kann. Jetzt ist es aber so, wenn das Molekül in den Grundzustand zurückfallen soll, dann braucht es ja nicht noch mehr Energie. Und bei dem Prozess der stimulierten Emission passiert deswegen das Folgende. Das einfallende Photon wechselwirkt mit dem Molekül, wird danach aber weiterfliegen. Das Molekül fällt zurück in den Grundzustand und gibt seine Energie durch ein zweites Photon ab, was sich in Ausbreitungsrichtung, Frequenz und Phase genau dem ersten angeglichen hat. Also, ja, Sie sehen, es fällt ein Photon ein, zwei Photonen sind nach dem Prozess da, beide Photonen haben die gleiche Richtung, die gleiche Frequenz, die gleiche Phase und durch die Emission des zweiten Photons hat das Molekül seine Energie abgegeben und fällt in den Grundzustand zurück. Das sind die drei wichtigen Prozesse: Absorption, spontane Emission und stimulierte Emission. Zur stimulierten Emission haben Sie vielleicht mal was in Physik gehört mit Lasern. Haben Sie das irgendwie? Ja? Also so funktionieren im Prinzip Laser. Frage ist, wir haben vorhin die Anzahl der energetischen Freiheitsgrade aufgeschrieben für die Vibration und da taucht ein N auf und dieses N ist die Atomanzahl. Also bei zwei Atomen würde 3N-6,0 ergeben. Das gilt aber nur für gewinkelte Moleküle. Und ein zweiatomares Molekül ist immer linear und dann haben Sie 5. Und natürlich muss man noch sagen, diese Formel gilt nicht für einatomare Moleküle, was vielleicht auch keine Moleküle sind. Ja.